Hallo Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 130. Hier ist Markus.
Moin, Servus, gute Hallo, hier ist der Peter. Grüßt euch.
Ach.
Wunderschönes Wetter draußen.
Ja, es war gestern, also ich habe ja zum Glück zwei Fahrräder. Ich habe ja mein Rennrad und wenn man mir bei
eins klaut?
Nee, hier klaut man nicht. Also doch, Fahrräder werden ja tatsächlich auf dem Dorf geklaut, als wenn es keinen Morgen gibt, weil die Bauern hier alle denken, irgendein Fahrrad ist ja nichts wert. Mein Fahrrad ist teurer als ein Trecker, du Vogel. Die stehen alle bei, also das eine hängt hier, da wo ich aufnehme, in meinem Homeoffice-Keller. Mein Rennrad hängt hier direkt neben mir an der Wand. Und das Mountie, das Crossrad, das steht halt sicher im Schuppen. Aber bei dem Wetter gestern, das hat gegossen wie aus Eimern, da habe ich gedacht, irgendwann so geil, jetzt irgendwie mit dem Mountie los. Weil ich war vor einigen Tagen, war ich mit meinem Rennrad los, da fing es an zu regnen. Und da ich hatte das Sony dabei, das Xperia. Ich teste ja zurzeit, wie ihr auf Instagram gesehen habt, das Xperia 10 Mark III.
Langsam kommen wir durcheinander, Sony. Ne?
Sony, wir müssen mal ernsthaft über euren Namen reden. Und ich habe es vorne in meiner Halterung drin gehabt, in der Halterung vom Fahrrad. Da fing es an zu regnen. Was A, doof war, es hat geschüttet wie aus Eimern und ich bin irgendwie auf 25 mm Reifen Slicks unterwegs gewesen. Das war schon blöd. Und das Handy ist nass geworden wie Sau. Also es ist wirklich durchgehalten. Gibt's nix. Wasserdicht, ist ein Sony.
Genau. Hatte IP als Zertifizierung, waren mit die ersten. Ich kann mich noch erinnern, das Xperia. Wie hieß denn das Xperia Z, das allererste?
Das Z1.
Das Z1, was diese erste kantige Form hat. Da war ich mit meiner Tochter im Schwimmbad und dann guckte mich eine Mutter an, was ich jetzt mache. Und sagte, ja, ich will mal kurz Unterwasserbilder machen. Also mit dem Handy und blub war ich weg. Und habe dann Unterwasserbilder gemacht mit dem Handy. Die Blicke, unbezahlbar.
Falls ihr jetzt wieder Essgeräusche von mir hört, ich ziehe mir gerade ein Cappuccino-Eis rein.
Cappuccino-Eis,
ja, ich trinke lieber Cappuccino. Ja, es knuspert aber nicht. Ja, da hast du recht. Du hattest mir ja neulich, als ihr in Italien wart, hattest du mir Fotos aus Florenz geschickt.
Jupp.
Und ich hatte dir Nachtbilder zurückgeschickt, auch aus Florenz.
Ganz genau.
Schöne Fotos, gute Qualität. 10 Jahre. Mit einem Sony Xperia Z3 kompakt. Und das war damals schon wasserdicht. Yeah. Das hatte über den USB, nicht über den USB, doch über den USB-Anschluss, unten, wo du geladen hast, war so eine Klappe. Und wenn du die aufgelassen hast, hat das Handy gemeckert. Jedenfalls ist er schweinenass geworden und plötzlich tauchte auf dem Display so ein Hinweis auf, dass der USB-Anschluss, ich müsste jetzt nachgucken, ich hab natürlich einen Screenshot gemacht, nass geworden ist oder irgendwelche Teile drin sind. Und das Handy sagt Bescheid, wenn man es wieder nutzen kann. Und so nach einer halben Stunde im Trocknen sagte das Handy dann so, jetzt kannst du mich wieder aufladen. Fand ich super.
Ja, das ist halt Wasserdichtigkeit, wie man sich's wünscht, ne? Wobei Samsung macht's ja auch. Wenn man beim Samsung die Batterieabdeckung früher nicht zugemacht hat, richtig,
stimmt,
hat das
stimmt.
Gejammert, dass die Abdeckung nicht richtig zu ist. Aber soll man bitte kontrollieren. Und dieses Mal ist es auch noch. Wie ist es denn jetzt im Moment? Irgendwas ist doch da, wenn du dann irgendwas nicht richtig zumachst. Was, den SIM-Tray, glaube ich, war das oder was ist da? Dass er dann sagt hier, ich bin jetzt auch nicht wasserdicht, kontrolliere mich bitte nochmal. Also da machen sich die Hersteller schon Gedanken, finde ich gut natürlich. Ne? Das ist, Wasserdichtigkeit ist eh wichtig. Weil wie oft ist mir schon passiert, dass da hier mal der Kaffee drüber geschüttet wird oder das Wasser, weil man es passiert halt einfach. Und wenn du dann nicht ein bisschen wasserdicht bist, dann hast du halt verloren. Ne? Und da
es ist tatsächlich ein einziges Mal passiert, dass mir ein Handy in die Badewanne gefallen ist.
Mir ins Klo, der Klassiker.
Welches war's?
Das LG G4 mit der Lederrückseite.
Oh, das ist doof.
Das hatte ich als Testgerät gehabt, dann habe ich mich bei LG reumütig angerufen und gesagt, Leute, mir ist was passiert. Und dann, ja, was ist denn? Da habe ich das erzählt, dass mir halt das in die Toilette gefallen ist. Ich habe sofort rausgeholt und trockengelegt, aber es war trotzdem tot. Und dann hat sie angefangen zu lachen, dann sagt sie, Herr Welz, wissen Sie, wie oft ich das höre? Aber Ihnen glaube ich die Story sogar. Und shit happens, passiert nichts, ich schicke Ihnen Neues zu.
Also. Man muss dazu sagen, bei LG, ich glaube, es hat kein Blog, keine Seite, kein Podcast mehr für LG getan als wir.
Genau, okay, und was hat es gebracht? Nix, sie sind tot.
Aber das LG G4, das mit der Leder, mit der Lederrückseite, habe ich zweimal gehabt.
Kultgerät, absolut Kult.
Habe ich zweimal gehabt, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja.
Habe ich mir vor 3 oder 4 Jahren dann nochmal vom Urlaub gekauft, weil ich wusste, okay, das hat eine perfekte Kamera, also wirklich eine Megakamera. Ich könnte da mal Fotos von online stellen. Die sind der Hammer. Und das ist bei einem Gerät, das damals schon 6 oder 7 Jahre alt war. Über Sony kann man ganz kurz sprechen. Das ist das Mittelklasse-Gerät von Sony, was ich gerade teste, das 10.3er. Ich würde ja noch unglaublich gern das AM1.3er testen, habe aber schon die ein oder andere Kritik darüber gehört, dass die Kamera nicht ganz so geil sein soll oder nicht ganz so geile Fotos macht. Von anderen wiederum habe ich gehört, mega. Das eine hat ja auch eine Linse, die Größe ändert. Also die Linse ist variabel innerhalb des Smartphone-Gehäuses. Das heißt, das Ding hat zwei Linsen verbaut und du kannst die wechseln. Und du siehst dann, wie sich die Linse dreht. Hat Samsung auch mal gehabt im 7er, im S7. Aber nur ein Jahr, dann noch nicht. Und die Fotos vom S7 waren auch nicht so geil. Wie dem auch sei, das 10er ist die Mittelklasse. Geht bei 430 laut Liste los. Und für 430 musst du schon einiges auffahren, heutzutage.
Ja, das stimmt. Da haben wir ja jetzt gerade viele, viele Geräte hier rumliegen, kreuz und quer verstreut durch alle Preisklassen. Ja. Und da reiht sich ja in der Mitte, schön in der Mitte ein. Und du hast mich ja schon überrascht, im kurzen Vorgespräch, das wir geführt haben. Also diesmal haben wir nicht eine Stunde schon vorher telefoniert und dann uns geärgert, dass wir die Aufnahme gedrückt haben. Wir haben uns so kurz und knapp gehalten, dass wir jetzt hier sprechen können. Hast du mich überrascht mit einer Aussage?
Welche? Dass ich heute kein Reisgebäck knusper, sondern
eine
Reis?
Davon ab. Nein, dass du das so eigentlich nicht empfehlen würdest. Das 10.3er. Also das ist schon
ich muss als Sony-Fan. Ja, ich bin totaler Sony-Fan. Ich muss dazu sagen, wir haben das Gerät nicht so lange.
Leider.
Das heißt, wir haben das leider nur 2 Wochen und danach geht es zurück. Und es kristallisiert sich ja eigentlich zum Ende von so einem 3-4-wöchigen Test erst raus, wo sind die Stärken und die Schwächen dieses Geräts. Zurzeit überwiegen die Schwächen auch nicht. Das Ding hat einen Fehler. Ich habe einfach das Gefühl, und ich hoffe, dass das mit einem Update von Sony zu beheben ist, ich habe das Gefühl, dass das Gerät langsam ist. Und zwar auf eine Art und Weise langsam, wie es mir nicht gefällt.
Welcher Prozessor ist da drin?
Ja, er hakt halt immer mal wieder. Ich versuche das kurz zu erklären, was ich damit meine. Das Gerät, du kennst diese alten Android-Geschichten, dass du auf den Knopf drückst und dann hast du so eine, wir reden hier nicht mal von Sekunden, das ist ein Bruchteil einer Sekunde, aber so eine Verzögerung in der Animation. Oder die Kamera startet. Ich bin direkt nach der Arbeit, weil ich wusste, wir nehmen heute Abend auf, habe ich eine kleine Runde gefahren und habe auf dem Feld einen Storch gesehen. Da stand so 1 Meter oder so von mir entfernt oder 2. Ich habe ein Foto von dem Storch gemacht und die Kamera war also eingeschaltet. Dann kam mir ein Auto entgegen und der Storch hat das Auto gesehen und ist dann einen halben Meter von mir entfernt. Was für Riesenvögel nebenbei. Ist dann praktisch über meinen Kopf geflogen. Ich wollte ein Foto machen. Die Kamera hat nicht... Beim Pixel bin ich gewohnt, dass das Bild gemacht ist, bevor ich dran denke. Und das ist auch beim Xiaomi zum Beispiel, beim Mi 11. Ne? Du denkst noch nicht mal dran, hast den Auslösebutton gedrückt. Beim Sony verzögert das. Das heißt, der Vogel ist aus dem Bild geflogen. Und sowas habe ich lange nicht mehr erlebt. Und sowas kommt immer mal wieder vor, dass sich das Gerät so Gedenksekunden nimmt, von denen ich glaube, das sollte heute einfach nicht mehr der Fall sein. Ich kann gar nicht genau sagen, welcher Prozessor da drin ist, weil auch das gehört dazu. Ich habe jetzt angefangen ganz schnell mit dem Testbericht. Normalerweise fangen wir erstmal an und gucken uns, aber das ist halt doof, wenn wir das Gerät wirklich nur so kurz haben, ne? Ja. Merkwürdig. Der Rest ist einfach ein Sony, weißt du? Du nimmst es aus der Verpackung und du siehst, es ist ein Sony.
Ja, das muss da wirklich sagen. Also auch wenn sie langweilig designt sind, das war immer so, das Rückgrat, was den Sony immer so das gebrochen hat, war dieses langweilige Design, weil über alle Geräteklassen, alle Modelle sahen alle gleich aus. Früher war dieses kantige Design, was ja die ersten Xperia wirklich markant dafür war, das war Klassiker, das hast du sofort erkannt. Mittlerweile empfinden es viele als langweilig. Ja, das ist so ein bisschen das Handicap.
Es hat auch das 10.3er hat immer noch eine Designsprache, die sehr an die ersten Sonys gemahnt. Also die erinnert noch sehr stark an das erste Xperia mit vielen, vielen Änderungen. Auch ein sehr dünnes Gerät. mit einer 16:9. Also die Maße sind einfach 16:9. Du guckst ein YouTube-Video drauf und du hast halt keine blöden Balken vorne, oben und unten. Sondern es ist einfach, du nimmst es in die Hand und du kannst es mit einer Hand perfekt bedienen. Es ist 6 Zoll, das heißt, du kannst dir vorstellen, wie gut du überall hinkommst auf dem Display. Oben wird es halt ein bisschen schwierig, aber diese tolle Funktion, die sie beim letzten, beim Sony Xperia 1 und 5 Mark II drin hatten, wo du das Display teilen konntest,
ja,
das haben die jetzt fast, also fest ins Betriebssystem mit eingebaut, also in ihre UI. Du kannst jede App auf dem Display mit einem langen Drück starten, öffnet sich halt dieses übliche Fenster, wie du es von Android kennst, ne? Dieses Vorschaltfenster, wenn du länger drauf drückst. Und da ist jedes Mal die Möglichkeit, sofort als teilbare App öffnen, oben oder unten. Ist total, also es bietet sich einfach an. Hm. Die Kamera ist gut. Also die Kamera ist wirklich gut. Ich habe da auch schon einige Fotos mitgemacht. Audio brauchen wir nicht drüber reden. Ist ein Sony, ne?
It's a Sony. Ist das noch eigentlich der Claim? War mal früher auf jeden Fall.
Ja, das ist übrigens der Snapdragon 96.
Genau, ich habe es gerade vor mir. Ich habe mal, macht man eigentlich nicht im Hintergrund ein bisschen googeln, aber ich habe mir jetzt mal das Datenblatt rausgezogen. Ist ein Snapdragon 690 5G-Prozessor drin. Also ein guter Mittelklasse-Prozessor.
Guck mal, ich habe ja als Vergleich immer das, das Xperia, das Pixel, Pixel 4a. Ist ja auch ein kleiner Snapdragon drin. Das Ding rennt einfach wie Sau. Na, und deshalb sage ich mir, wenn so ein Pixel 4a so rennen kann, dann soll den Sony auch rennen.
Ja, aber du hast bei dem Vorteil, obwohl Sony hat ja auch wenig Bloatware, ne? Also es ist ziemlich Android-like, ne? Wenn ich mich recht
erinnere. Ja, absolut. Also sie haben wie üblich ihre eigenen Programme mit dabei.
Genau, eigene Kamera,
Galerie, eigene. Ja, ist bei dem nicht dabei.
Oh!
Also klar.
Okay.
Also es ist nicht die Standard, die Standard Android-Kamera dabei, aber es ist auch nicht wie bei den Xperia 1 und 5 Mark II, was ja die Flaggschiffe vom letzten Jahr waren und jetzt wohl beim Xperia 1 Mark III, die Namen, Alter. Also bei dem neuen sollen sie wohl die Standard-Android-Kamera weggelassen haben und haben nur ihre an die Sony Alpha erinnernde Kamera-App drin haben. Bei dem Sony ist eine normale Kamera-App drin.
Okay.
Also nicht wirklich viel Besonderes. Ein paar Spielereien. Nicht so übertrieben wie beim Xiaomi Mi 11.
Oh, da schreibe ich gerade Tipps und Tricks hier. Oh Himmel, ich glaube, das wäre der längste Tipps und Tricks-Artikel, weil ich finde, da funktioniert das ja unfassbar.
Der Wahnsinn,
also, oder? Das ist irre.
Ich war so froh, dass ich in meinem Testbericht, der übrigens online ist, so froh, dass ich da immer wieder schreiben konnte. Ja, und dann kommt der Tipps und Tricks Artikel von Peter. Ja,
genau, danke. Schön weitergeschoben. Ich fand
total gut. Aber du hast recht, man soll nicht googeln nebenbei. Auf meinem tollen Chromebook läuft gerade das Elfmeterschießen zwischen Spanien und der Schweiz.
Na, Fußball, okay, Themawechsel. Da bin ich raus.
Entschuldigung.
Nee, aber es ist wirklich, ich habe jetzt ja das Mi 11, diese Tipps und Tricks, und das ist wirklich unfassbar, was da in dem Betriebssystem drin steckt. Aber du verläufst es unheimlich schnell. Das ist mir aufgefallen, wenn du dann bestimmte Funktionen suchst, gerade so, die haben zwar Benachrichtigungen ziemlich zentral zusammengefasst, aber trotzdem noch Untermenü und Untermenü, und dann, wo du Sachen vermutest, wo sie nicht sind, da sind sie dann, und wo du sie vermutest, da sind sie nicht. Also das ist schon sehr komplex, das muss man echt mal sagen, ne?
Es sieht auf den ersten Blick gar nicht so wild aus.
Nein, oder? Es sieht total schön sortiert alles. Ne? Für alles hast du eigene Punkte. Und dann gehst du in die Menüs und dann kaskadiert sich das so weit runter, also dass du teilweise 4-5 Mal unter Menü reingehst. Das ist schon heftig. Also, aber ein geiles Telefon, muss ich echt sagen.
Was beim Sony, um das Thema mal abzuschließen, auch wieder toll ist, Fingerabdrucksensor im Ein-Ausschalter. Ich mag sowas.
Das Beste, ne? Überhaupt. Weil du hast immer den Daumen am Rahmen, an der Power-Taste, ob du willst oder nicht. Und Sony ist der Erste, der das damals gemacht hat, den Abdrucksensor in den Power-Button. Und ich frage mich, warum nicht mehr Hersteller darauf anspringen. Irgendeiner hat es noch, wenn ich mich recht erinnere. War das nicht Oppo? Irgendjemand hat es auch da drin, ne? Und das finde ich so eine geile Geschichte. Da musst du nicht umgreifen, nicht nach hinten greifen, nicht nach vorne greifen. Da, wo der natürliche Daumen liegt, ne, weil die allermeisten von uns haben das Telefon in der rechten Hand liegen, und genau da am Daumen ist am rechten Rahmen, und da müsste der Powerbutton hin.
Ich kann mir vorstellen, dass das zu teuer ist. Die Flaggschiffe haben ja gar keinen Fingerabdrucksensor mehr.
Ja, du hast halt auch eine ganz kleine Fläche, ne, mit der du das erfassen musst.
Oder halt im Display. Und sobald du in die Budget-Phones gehst und einen Fingerabdrucksensor haben möchtest, ich glaube, der muss schon sehr, sehr, weil der ist einfach blitzschnell und ich habe noch keine Fehleingaben gehabt.
Ja, aber du hast also ja, du musst überlegen, du hast ja da super kleine Fläche für den Fingerabdruck. Du musst da hochsensible Technik reinsetzen, die den Finger auf jeden Fall erkennt. Bei einem normalen Fingerabdrucksensor, ob jetzt vorne oder hinten, hast du ja fast die 5-6-fache Fläche zur Verfügung, damit irgendwas vom Daumen überhaupt erkannt wird oder vom Finger. Ne? Also genau. Das ist die Eingabe.
Also der muss schon sehr, sehr empfindlich sein.
Ja, also das ist schon, aber es funktioniert halt. Also es klappt, sieht man bei Sony.
Bin, wie gesagt, hin und her gerissen und ich glaube, hätte ich das Gerät eine Woche länger oder zwei, würde es total einen Ausschlag dafür geben. Zurzeit bin ich halt so ein bisschen, dass ich denke, also es hat einfach nicht so viel Zeit gerade, mir die positiven Dinge zu zeigen, weil diese Geschwindigkeit oder dieses Stocken, das ist halt das, was du die ganze Zeit siehst. Aber mal abwarten, vielleicht tut sich ja noch was, ich habe ja noch ungefähr eine Woche, in einer Woche muss ich wieder weg.
Vielleicht rüttelt sich ja nochmal wach und dann.
Jo. Dann lass mal kurz über deine Victor-Ladehalterung sprechen. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
Ja, doch, du weißt es schon, weil du hast ja schon beide liegen. Unser Superfan kann man es schon nennen, der Victor.
Sorry, es tut mir so leid. Natürlich. Ich dachte, Victor-Ladehalterung, da hat er wieder irgendeinen Quatsch fürs Auto gekauft, wo er sein Handy reinhängt. Was heutzutage irgendwie... Nein, von Victor. Natürlich, das Ding steht doch hier bei mir auf dem Schreibtisch.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen.
Geinstagrammt.
Der Victor, Alter, hat seinen 3D-Drucker angeschmissen.
Ist das geil.
Und hat für deine Garmin und für meine Apple Watch eine so eine Ladehalterung gebaut oder drucken lassen. Und das ist so genial. Also ich habe ja mit 3D-Druckern null Erfahrung. Ich bin da schon ziemlich scharf drauf, aber wenn ich mir immer so anhöre, was er dann so berichtet, ist es wohl nicht so einfach. Man muss ja schon reinfuchsen. Und das ist so geil gemacht. Es ist zwar ein bisschen Fummelei, weil das mein Ladepuck für die Apple Watch da wirklich mit Macht durchgepresst werden muss. Aber das sind mehrere Teile, die man ineinander setzen kann. Und das Ding passt, Entschuldigung, wie Arsch auf Eimer. Das ist so perfekt gemacht. Und auch von der Qualität her, klar, es ist halt nicht mit Hightech zu vergleichen, wie man es jetzt von einem professionellen Händler bekommt. Aber hey, das hat ein Hörer, Leser für uns gemacht. Einfach so, ich war total überrascht hier und ey, super geil. Es steht bei uns, wird jetzt jeden Tag benutzt, von mir und meiner Frau oder von meiner Frau und mir, der Esel nennt sich zuerst. Und ey, super, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Absolut genial.
Ich habe einen Kollegen, der auch eine Garmin hat. Dann habe ich das neulich irgendwie in so einem Meeting oder in so einem Call irgendwie. Ich denke, guck mal, was ich bei mir auf dem Schreibtisch. Nein, was ist das? Ich sehe, ja, Hammer, oder? Also ich bin total geflasht und habe mich wirklich, wirklich gefreut. Und das kommt nicht häufig vor, weil Norddeutsch, wir freuen uns nicht so sehr. Apropos, worüber ich mich auch gefreut habe, ist, lieber Peter, dass du keine Besprechung von China-Vorstellung in unser Notizheft geschrieben hast und ich habe wirklich keinen Plan, was du damit sagen willst.
Es ist,
weil alles, was wir besprechen, kommt aus China.
Ja, natürlich. Nee, es geht darum, es werden ja permanent irgendwelche Smartphones vorgestellt und die Blogs sind, oder alle großen Seiten sind voll davon, von irgendwelchen Smartphones, die irgendwo auf der Welt vorgestellt werden, vornehmlich in China. Und ich dann gefragt werde, warum berichtest du nicht vom Vivo Schlagmichtot 0815 4711 oder vom Redmi Schlagmichtot 8617?
Kann ich das beim Mediamarkt kaufen?
Genau das ist es. Das sind Geräte, die dann nur für den chinesischen Markt vorgestellt werden, die niemals nach Europa kommen. Und wenn sie kommen, dann leicht abgewandelt unter andere Bezeichnung oder mit anderen Prozessoren oder mit anderem Akku und was auch immer. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Weil, was soll ich jetzt hier Geräte vorstellen? Das mit dem Importieren ist halt gestern sowieso vorbei, weil ab 1.7. ist für jedes Einfuhr aus dem Ausland abgabepflichtig. Das heißt, diese Freigrenze ist gefallen, diese 23 Euro und wie viel das waren, das gibt's nicht mehr. Und auch diese Tricksereien, die da AliExpress und GBS und so weiter gemacht haben, ich glaube, das hat sich so ziemlich erledigt. Und jetzt wird es noch eher oder noch seltener der Fall sein, dass irgendwelche Leute aus China sich Smartphones importieren, weil halt eben zu den günstigen Preisen halt noch diese super Steuern dazukommen. Dann hat sich nämlich ganz schnell erledigt, dann hast du nämlich fast die Preise wie Deutschland, aber halt keine Garantie. weil die hast du einfach in China nicht. Und deshalb habe ich auch keine Lust, da Zeit zu verschwenden für irgendwelche Smartphones, die sowieso niemals bei uns das Licht der Welt erblicken werden. Und für die zwei Leder, die es interessiert, gibt es genug andere Seiten, die sich damit beschäftigen, die damit ihre Seiten füllen. Deshalb habe ich keine Lust, über irgendwelche Smartphones zu sprechen, die es halt bei uns nicht geben wird. Wenn sie dann bei uns vorgestellt werden, offiziell, dann ist das was anderes. Oder halt Smartwatches, weil die meisten kommen halt aus China, aber die werden dann über kurz oder lang auch nach Deutschland kommen, Europa, und dann werden sie natürlich besprochen. Aber jetzt für irgendwelche No-Name-Smartphones, von denen ich auch selber nie was gehört habe, die mich null interessieren, habe ich auch keine Lust zu schreiben.
Oder? Ja, vor allen Dingen, was soll das?
Ja, also, genau. Also dann kannst du wirklich Podcasts nur über neue Vorstellungen von irgendwelchen Smartphones machen. Da kannst du Datenblätter runterrasseln, die du dir aus dem Chinesischen übersetzen musst. Und dann zu sagen, ja, gibt's halt nur in China, ob es in Europa gelauncht wird und zu welchem Preis, ist halt nicht bekannt. Das macht da auch keinen Sinn dann. Was bringt das?
Also wenn ich bei Amazon den Begriff Smartwatch eingebe, dann erhalte ich 30.000 Ergebnisse.
Da brauchst du aber nicht bei AliExpress bestellen.
Nee, genau. Aber wenn ich jetzt sage, ich, 30.000, da sind dann die üblichen, die wir ja auch schon mal immer mal wieder besprochen haben, die Yamais und die ja alle eigentlich die Aidos sind. So, warum soll ich die 730. Aidu L02 oder 205L besprechen? Ist doch alles dasselbe. Ob ich jetzt eine Anywell Smartwatch oder eine Vigorun Smartwatch oder eine Samsung, achso, das ist eine Samsung. Ne? Aber im Endeffekt so Smartwatch 1,96 Zoll, voll Touchscreen, Fitness, Armbanduhr. Da müsste ich eigentlich mal in die Beschreibung reingehen, weil das finde ich ja immer am geilsten bei diesen intelligente Erinnerung und Mehrfunktionen, mehr großgeschrieben. Die Aktivitätsuhr vibriert, das ist eigentlich, so, was soll ich darüber schreiben?
Ja, das macht einfach keinen Sinn, weil es eine von vielen ist.
Ja, eben.
Aber die Aidu Smart, die 205L, die haben wir übrigens getestet, die brauchen wir nicht mehr besprechen.
Ja, die haben wir, wollte ich ja gerade
sagen. Und die gibt es halt 50 Mal unter anderer Bezeichnung.
Das habe ich ja gesagt, die haben wir ja, ob das jetzt eine Yamai ist oder was auch immer, es ist ja immer dieselbe
Uhr. Ja, genau. Und ich habe so, da
diese 30.000 irgendwie, wir haben es ein bisschen schleifen lassen, gebe ich zu. Das denke ich, da müssen wir auch so ein bisschen Abbitte leisten. Wir haben seit einigen Folgen schon nicht mehr über Amazfit gesprochen.
Ja, stimmt, das haben wir total vergessen. Ja, die bringen ja auch nichts mehr. Was ist da los? Gibt es Amazfit überhaupt noch?
Ja, natürlich. Aber selbst Amazfit haben wir. So, dann gibt das hier eine Liebig Smartwatch Herren Fitnessuhr. Das Ding heißt Liebig. Es sind ja immer diese geilen Zeichnungen dabei, ne? Also diese Mockups, die einfach mega scharf aussehen. Dann kriegst du das Ding geliefert. Das sieht so aus, als wenn sie überhaupt keinen Rand hat. Also eine rahmenlose oder randlose Smartwatch. Und wenn das Ding ankommt für 50 und unter 50 Euro, ja, super. Dann siehst du einfach, vergiss es.
Nee, machen wir nicht, da gibt es genug andere Seiten. Drauf. Daran genau. Sieht man immer, wenn gerade so chinesisches Zeug dann die Blocks füllt, das sind halt diese Platzhalter oder halt diese Füller, weil sonst nichts Interessantes gibt, wird halt sowas gesprochen. Das ist ganz klassisch immer so Cosped-Smartwatches. Diese Billigschrott-Smartwatches, die wir auch schon getestet haben, die allesamt bisher Schrott waren, wirklich Schrott. Da gibt es Seiten, die jede einzelne Smartwatch von denen ankündigt, die bringen im Wochentakt bringen die neue Modelle raus, ne? Mit allem mit 4G und hast du nicht gesehen? Und die sind alles Schrott und das sind alles Sponsored Posts, ja? Die Anfragen kriegen wir auch ständig, die lehne ich aber alle miteinander ab. Mittlerweile beantworte ich schon gar nicht mehr, ja? Um irgendwie Zeug auf der Seite zu haben, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn man keinen Bock hat,
der Grund ist ja noch ein anderer, dass wenn du jetzt so eine Ligier Smartwatch für 46,74 Euro, wie die auf diese Preise kommen, eine Uhr, die komplett aus Edelstahl besteht, Edelstahl Armband, Edelstahl Uhr, Stainless Steel, ganz groß aufgedruckt, wenn du genau über diese Smartwatch einen Artikel schreibst, es werden bei 500 Sterne-Bewertungen werden 100 Leute danach gesucht haben. So einen Artikel zu schreiben, kostet dich eine halbe Stunde, hast du das Ding online. Wenn du über jede fucking Amazon-Uhr halt so einen Artikel schreibst, dann hast du deinen Blog voll, und zwar voll mit Lesern.
Ja, aber ich habe da keine Lust.
Nein, natürlich nicht.
Das ist mein Problem.
Ja, vergiss es, machen wir genau. Nicht.
Haken dran, wir besprechen Geräte, wenn sie uns persönlich interessieren oder wenn sie euch interessieren. Deshalb nochmal der Aufruf, wir ändern ja so ein bisschen den Podcast, so ein bisschen von Aufmachung.
Das brauchen wir jetzt nicht hier breit reden.
Wenn ihr Themen habt, schickt sie uns. Ne? Podcast@mobitest.de, Da könnt ihr uns alles Mögliche schicken und dann können wir auch mal so spezielle Uhren besprechen und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Genau, das war's so.
Man muss sich übrigens keine Sorgen machen. Sie müssen sich beim Händewaschen keine Sorgen machen, dass der Fitness-Tracker beschädigt wird, weil IP67, 8-Sport-Modus. Das Ding sieht richtig gut aus, hat ein randloses Display, eine wunderschöne Linette, besteht aus Edelstahl, kostet 46 Euro.
Jetzt bestellst du.
8 bis 10 Tage an Laufzeit, Peter.
Oh ja, ich teste ja gerade die Huawei Watch, die habe ich ja hier am Arm, die Huawei Watch 3, die ganz neue mit Harmony OS. Da stand auch irgendwas von 7 Tage Akkulaufzeit. Wenn ich das Always-On-Display aktiviert habe, komme ich auf knapp 30 Stunden. Und ohne Always-On-Display komme ich auf 2 Tage und also rund 52 Stunden. Ich weiß nicht, wie die auf solche Zeiten kommen. Keine Ahnung. Aber übrigens eine geile Uhr, ne? Muss man echt sagen.
Sieht auch stark aus.
Sie ist wirklich. Ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, na, mit einer Lünette oben und der Taste unten. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber das macht durchaus Sinn. Harmony OS, muss ich ganz ehrlich zugeben, sieht genauso aus wie die Huawei Watch 2, also die ganzen vorherigen, da hat sich wirklich nichts geändert von den Funktionen her. Was dazugekommen ist, was man halt sofort merkt, das ist der Huawei App Store, ne, diese hauseigene App Store, da kann man zig Apps auf diese Uhr installieren, man kann über die Uhr telefonieren, sie ist 4G-fähig, also das ist schon eine ziemlich geile Uhr, muss ich echt mal zugeben. Sie ist auch ziemlich genau, was EKG angeht. Da war ich sehr, sehr überrascht. Ich habe gestern Dienst gehabt und habe mal wieder mein ganz normales Sportprogramm abgerissen und habe dabei auch fleißig Puls gemessen und dann auch kontrolliert mit meinem Puls und mit meinem Oxygensensor. Und man muss sagen, das ist schon erstaunlich präzise. Also wirklich super. GPS erstaunlich präzise, super gemacht. Also die Uhr bisher, dafür, dass es eine Huawei ist, die man eigentlich so für tot erklärt hat, ist die richtig gut. Ne? Also bisher gibt es gut. Muss ich echt zugeben. Bin mal gespannt, wie es jetzt so weiterläuft, weil ich habe so ein paar kleine Geschichten, die mir so aufgefallen sind, negativ. Das ist zum Beispiel, wenn ich schlafen gehe, sie erkennt zwar den Schlaf automatisch, aber das Always-On-Display muss ich manuell abschalten, sonst leuchtet sie die ganze Nacht mundherum. Das ist so ein bisschen komisch. Das habe ich in Erinnerung, das haben die alten Modelle haben das dann automatisch gemacht, da konnte man sagen, ab 22 Uhr machst du bitte das Display aus oder er hat es jetzt automatisch erkannt, das macht die nicht. Also muss wirklich jedes Mal händisch das in den Nachtmodus versetzen und auch das Display ausschalten. Das ist ein bisschen komisch, aber sonst so von der Verarbeitung ein tolles Armband, auch wenn es nur ein Silikonarmband ist, es ist sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schön gemacht, toll und ja, gefällt mir gut.
Was wird die denn im Verkauf kosten?
Oh, jetzt muss ich lügen. Ich glaube, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, will ich jetzt nochmal sicherheitshalber nochmal googeln. Machen wir sonst nie. Und heute fangen wir an, ne? Wir alles über Bord geschmissen.
3 heißt die, ne?
Genau. Die Huawei Watch 3.
350, 370.
Ja, genau. Da ist sie doch. Ich habe die schwarze Version, also die Standard in Anführungsstrichen.
Wirklich eine feine Uhr.
Ja, gefällt mir richtig gut. Also 3,69 geht's los. Aber ich habe die schon für 2,99 gesehen, wenn ich mich recht täusche. Die geilste ist halt die Elite Titan. Die hat halt wirklich ein Titangehäuse mit dem silbernen Armband. Die ist schon richtig geil. Also ich muss sagen, bisher gefällt mir die richtig gut. Auch von der App richtig gut gemacht. Gefällt mir. Also da könnte ein richtig guter Konkurrent für die Apple Watch auftauchen. Wobei man sagen muss, Samsung steht ja kurz davor.
Ja, absolut.
Mit der neuen Generation der Galaxy Watch, da gab es ja jetzt ein Event die Tage, wo ich sehr gespannt drauf war. Da sollte ja die neue Samsung UI Watch vorgestellt werden. Nach dem Zusammenschluss mit Google, was das angeht, und mit Fitbit. Und es war sehr enttäuschend. Man hat so nichts gesehen. Man hat nur Mockups gesehen. Also ich glaube nicht, dass wir da das finale Produkt gesehen haben. Weil sie sah der vermeintlichen Google Watch sehr ähnlich, die da durchs Netz gegeistert ist. Also ich glaube nicht, dass das finale Design war. Man hat auch nicht viel von der Oberfläche gesehen. Und was man so gesehen hat, sah so ein bisschen auf wie ein aufgemotztes Wear OS. Und was interessant ist, dass Samsung genau den Weg geht wie Apple auch. Wir haben ja Watch OS, speziell für die Watch. Und genau das macht Samsung auch. Die One UI kennt man ja vom Smartphone und von Tablets. Jetzt gibt es eine One UI Watch. Das heißt, das One UI wird halt umgebastelt, dass es auf die Uhr passt. Was man schon sehen konnte, war diese komplette Interaktion zwischen Smartphone und Smartwatch. Das heißt, was ich auf dem Telefon mache, wird 1:1 auf der Smartwatch übernommen. Also installiere ich auf dem Smartphone eine App, wird die automatisch auch auf der Uhr installiert. Okay, kennen wir schon von Apple, ist also nichts Neues. War aber bislang bei Wear OS nicht möglich. Da musste man immer händisch die ganzen Apps nachinstallieren. Man wurde zwar unterstützt, aber man musste trotzdem alles machen. Das wird dann hier alles automatisiert. Und auch diese Interaktion, wenn man da irgendwelche Browser auf hat und so ein Kram, das kann man damit übernehmen. Und also das ist schon ziemlich cool. Aber dafür, dass es so riesig angekündigt war, war die Präsentation einfach erbärmlich. Das soll ein eigenes Unpacked-Event geben. Da ist noch kein Datum genannt worden. Das wird wohl im Laufe des Sommers dann soweit sein. Dann sehen wir die Uhren und dann werde ich sie ganz, ganz sicher auch testen.
Ja.
Genau. Weil da wird es auch interessant. Gibt es dann mal den EKG? Weil die Galaxy Watch 3 hat jetzt die EKG-Funktion bekommen.
Ja.
Ich habe bisher darüber nichts gelesen. Also weder positiv noch negativ. Ich kenne auch keinen. Ich versuche als bei Samsung mal so eine Galaxy Watch 3 zu ergattern, dass ich mal die EKG-Funktion wirklich mal testen kann mit unserem EKG aus dem Rettungswagen, ob das wirklich verlässlich ist. Und aber bisher noch keine Antwort gekommen. Leider.
Ja, naja. Achso, wir hatten ja gerade eben kurz über die Ligier-Uhr von Amazon auf Amazon.
Hast du jetzt bestellt?
Ich war kurz davor, auf den Button zu klicken, weil auch für, ja, so, dann irgendwie ein Herbert, ich weiß nicht, ob er Herbert schreibt, hallo, ich benötigte das für meinen Blutdruck, weil ich bin herzkrank und das ist mega und die ist super genau und so weiter. Also der übliche Schwachsinn, den Leute halt bei Amazon schreiben. Und dann kommt man zu den echten Rezensionen. Dann sieht man das bei der einen Uhr zum Beispiel, das Display habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Foto von der Uhr, da ist das Display schief eingebaut.
Oh.
Also die 12 steht nicht auf der 12, sondern das Ding ist halt so ich würde mal sagen, 3, 4, 5 Punkte versetzt.
Wie wird Apple das sagen? Falsche Handhabung vom Kunden.
Genau, falsche Handhabung. Oh ja, und dann nicht wasserdicht abgesoffen und dann diverse Fotos von der Uhr, wie sie nach wenigen Tagen in ihren Einzelteilen zerfällt. Und ich habe hier gerade mein Kellerfenster auf, da kann ich 50 Euro auch aus dem Fenster schmeißen.
Ach, schade,
das
hätte ich
selbst mal interessant gewesen. Aber Peter, das ist ja genau einer der Gründe, warum wir sagen, ey, lasst uns mit diesem Kram in Ruhe. Die Chinesen bauen grandios tolle Geräte. Wir kommen da gleich noch zu dem einen oder anderen. Fantastisch. Aber wenn etwas nur 50 Euro kostet, dann kostet es nur 50 Euro. Dann kann es nicht funktionieren. Punkt.
Wobei auch wesentlich teure bekannte Geräte vom Amazfit sich im Laufe der Zeit auflösen. Ne? Also ich muss nur an die, wie hieß die damals, die Amazfit? Die große? Die Stratos, genau. Die Stratos 1. Die hatte ich mir damals gekauft. Die habe ich auch lange, lange Zeit getragen. Nach knapp ein halbes Jahr, 3, 4 Jahre habe ich die doch getragen am Stück. Habe die auch gemoddet bis zum Umfallen. Und irgendwann mal ist mir diese eine die Krone rausgefallen und konnte ich mir nicht mehr festmachen und dann ist mir einer von den Ladepins, dieser Pogo-Pin, ist mir vergammelt, dann konnte ich sie nicht mehr gescheit laden, dann musste ich sie erstmal sauber machen, habe erstmal gegoogelt, wie kriege ich so Kontakte sauber, habe es dann sauber gemacht, dann konnte ich sie wieder laden und dann ist das eine Horn vom Armband abgebrochen. Das heißt, mein Armband hatte ich mir gehalten, weil das Horn von dem Gehäuse sich gelöst hat.
Bedienerfehler, Peter.
Bedienerfehler, genau.
Du hast sie wahrscheinlich am Arm getragen, oder?
Ja, natürlich.
Ja, bist du dann auch verrückt?
Da habe ich dann noch über China, da habe ich dann über eine Facebook-Gruppe von Amazfit, habe ich einen Mitarbeiter kennengelernt, der bei Amazfit arbeitet. Der hat mir dann eine Firma in China vermittelt, wo ich mir dann diese Hörner bestellt habe, 2 Stück, für inklusive Versand 8 Euro Bums. Und dann habe ich das Horn umgebaut und dann ist mir die zweite Taste abgefallen und dann ist mir auf der Rückseite das Glas vom Pulssensor abgefallen und dann war die Wasserdichtigkeit hin und dann ist mir abgesoffen. Ruhe in Frieden, RIP.
Ja, ich habe ja letztes Mal schon so leicht angeteased, dass ich mir das wahrscheinlich beste Stück Technik der Welt zugelegt habe. Es ist nicht das beste Stück Technik, aber ich habe mir ein Chromebook gekauft, das Lenovo Duet. Ein Tablet, was mit Tastaturen so, Megateil, könnt ihr googeln. Kommt ein Testbericht, alles klar. Da ist heute ein Stift für gekommen, ich habe einen Stift dafür bestellt. Weil du weißt ja, wie ich auf Tablet und Stift und so weiter, finde ich ja super. Ja, wir hatten ja mal das Samsung Galaxy Tab S7, glaube ich, war das zum Test bei uns. Weil das ja auch, So, ich habe mir heute einen Stift von Lenovo bestellt.
Kostet?
Ja, so viel wie die Uhr.
Okay.
So, ne, aber der funktioniert.
Okay, gut.
Noch. Muss übrigens dazu sagen, das Tablet ist, ich glaube, das nennt sich US, wie heißt das? Ich muss mal kurz hier auf die Verpackung gucken. USI ist das, genau, das ist so eine spezielle Zertifizierung. Dafür ist das Tablet zertifiziert und Stifte, die USI-Stifte, egal welche, funktionieren. Allerdings kriegt man die Stifte dann auch wirklich nicht günstiger als das, was man auch für den original Lenovo-Stift bezahlen müsste. Und demzufolge habe ich gedacht, gut, dann... das ist ein tolles Gerät, da müssen wir mal das nächste Mal in Ruhe irgendwann drüber sprechen.
Ja, klar.
Mann, ey.
Ja, da muss ich mal was einhaken. Wir hatten gestern, also wir nehmen heute wieder am Freitag auf, wie immer. Wir hatten gestern von der Schule einen Elternabend. Mein Sohn geht jetzt in die
Schule.
In die Schule,
das
genau.
Ist jetzt auch
und
in
da
Bayern
wird jetzt
so
ab nächsten Schuljahr gibt's iPads für alle. Das heißt, der ganze Schulbetrieb, Hefte und Bücher wird es auf iPads geben. Das war halt so der Einführungselternabend, wo es dann darum geht, es werden iPads der Generation 8 gekauft mit 32 und 128 GB RAM, mit Case, mit Apple Care und Stift der ersten Generation.
Wer kauft die?
Was?
Wer kauft die Tablets?
Die Eltern kaufen es und der Landkreis beteiligt sich mit 50%. Also wir kriegen das gefördert vom Landkreis Aschaffenburg. Und dann kam es auch, wie ist das mit Datenschutz? Ja, und genau deswegen hat die Schule oder der Landkreis hat dann beschlossen, iPads gekauft werden, weil da der Datenschutz am besten ist. Wo ich mir denke...
Wer sagt das? Welcher Schwachkopf?
Der Schulleiter von der Schule sagte, wir haben uns extra, also der Landkreis hat sich einstimmig für iPads entschieden, wegen dem Datenschutz, weil er halt so hoch ist, da kommt nichts anderes an. Und dann kamen von Eltern Fragen, ja, wir haben Samsung-Tablets, kann man die denn auch nehmen? Nein, kann man nicht, es geht nur mit iPads. Wo ich mir dann denke, oh Leute, ne? Also kann man natürlich jetzt stundenlang darüber diskutieren. Es werden iPads gekauft, weil halt auch die ganzen Schulbücher sind halt für iPads optimiert und tralala, bla bla bla. Und die Schule hat sowieso schon iPads. Aber da habe ich mir auch gedacht, jetzt erzählt er was von Datenschutz und die Leute glauben das, ne? Also das ist schon sehr
lieber
dünnes
Schulleiter
Eis.
Schulleiter in Aschaffenburg, was für ein Schwachsinn.
Ja, dünnes Eis, ne?
Mega dünnes Eis, mega dünnes Eis. Es gibt einen einzigen Konzern auf der Welt, der seit 3 oder 4 Jahren jeden Monat eine Millionensumme an die amerikanische Regierung abdrückt, weil dieser Konzern ein Urteil des höchsten amerikanischen Gerichts nicht umsetzt. Und zwar wollen die Amerikaner Zugriff auf sämtliche Daten haben. E-Mails, was du gespeichert hast in der Cloud. Microsoft sagt, könnt ihr haben hier. Apple sagt, könnt ihr haben hier. Google sagt, könnt ihr haben hier. Microsoft sagt, die Daten der Europäer, also unsere europäischen Kunden, die kriegt ihr aber nicht, weil das sind ja Europäer, keine Amerikaner. Gerichtsverfahren, Microsoft hat verloren, muss die Daten rausrücken. Daraufhin baut Microsoft 2 große Serverfarmen, eine in der Nähe von München und eine in Irland. Hat dann gesagt, okay, die Daten der europäischen Kunden liegen jetzt nicht mehr auf amerikanischen Servern. Das war der Grund, warum das amerikanische Gericht gesagt hat, doch, die müssen die Daten rausgeben, weil die liegen ja auf amerikanischen Servern, also auf amerikanischen Grund und Boden. Microsoft hat gesagt, sämtliche Daten, Outlook-Kontodaten, whatever, liegt jetzt alles auf europäischem Boden und unterliegt damit der europäischen Gerichtsbarkeit und wir geben die Daten nicht raus. Auch dafür wurden sie verklagt. Die zahlen seit Jahren, die müssen jeden Monat irgendwie mehrere Millionen Strafe zahlen. Das machen sie ja seit mehreren Jahren, weil sie die Daten nicht rausrücken. Apple, wie bei der chinesischen Regierung, wie bei der amerikanischen Regierung, hier, nehmt es hin, könnt ihr haben, bitte. Kein Problem. Also das ist wirklich ziemlich dämlich von so einem Schulleiter. Und es kommt noch ein anderer Punkt dazu, den ich als Soziologe ja sehr spannend finde. Was machen denn die Familien, die irgendwie für 11,90 Euro oder 11,50 Euro Mindestlohn arbeiten? Was machen denn die Väter und Mütter von den Kindern, die irgendwie alleinerziehend sind? Oder wo die Mutter irgendwie oder der Vater bei DHL oder Hermes irgendwie oder bei Amazon als Auslieferfahrer sitzt?
Ja, die kriegen dann halt bis zu 50% Förderung dazu. Oder wenn es gar nicht geht, kriegen sie Leihgeräte von der Schule. Weil bei uns ist so, wenn wir das Gerät kaufen, nach spätestens, also je nachdem, was du kaufst, ob du Sofortkauf machst oder Ratenkauf, geht es dann Eigentum über. Die Schul-iPads bleiben halt Eigentum der Schule. Also die Kinder kriegen dann auch iPads, auf jeden Fall. Egal ob arm oder reich, das sind alle gleichgestellt. Das finde ich ganz gut gemacht. Aber es ist halt wieder so eine Diskussion entstanden zwischen Eltern und dann den Lehrern, die das da geleitet haben, dieses Meeting da bei WebEx, wo ich mir denke, ihr wisst aber nicht, wovon ihr redet, ne? Weil da ging es ja wirklich um Datenschutz und wieso, wie soll denn das Kind jetzt eine Apple-ID bekommen? Das ist doch noch keine 16 Jahre alt, weil Apple-ID kriegst man erst mit 16. Dann sagt er, ja, das müssen halt die Eltern einrichten. Ja, wieso die Eltern? Kann das nicht die Schule machen? Dann sagt die Schule, nee, weil die Geräte auch privat genutzt werden können. Also da kann mein Sohn, kann dann auch dann Fortnite drauf installieren, das geht natürlich. Damit hat die Schule nichts zu tun. Es wird halt einen extra Bereich geben für die Schule, der dann auch aktiviert wird zeitlich, wo dann halt nichts anderes gemacht wird. Ansonsten sind die iPads frei nutzbar. Oder ist das, wo du dann so teilweise die Hände mit dem Kopf zusammenschlägst, wo du denkst, oh, Hilfe, ich glaube, das geht ziemlich in die Hose.
Ich befürchte auch. Und wenn ich dann sehe, was so ein, also es ist völlig klar, dass die ganze Welt auf Chrome setzt, auf Chrome OS von Google, können wir gleich sogar noch mal drüber reden. Aber wenn ich dann sehe, was so ein Chromebook, ein Tablet mit Tastatur und einem IPS-Display für, ja, okay, war dieser, was war das für ein Sale? Irgendwie der Summer Sale bei Amazon, 200 €, aber ansonsten irgendwie 259 €. Sorry, du brauchst nichts anderes. Und das ist ein Google-Gerät. Da kommst du nicht dran an die Daten. So, Punkt. Das Chrome OS drauf, 8 Jahre Update. Die garantieren die 8 Jahre Updates.
Ja, natürlich. Und das, ja, okay, auch Apple macht ganz, ganz lange Updates. Ist ja auch alles richtig. Aber man muss halt dazu sagen, oder man hätte dann sagen müssen, nicht wegen Datenschutz haben wir zu Apple gegriffen, weil einfach Apple da ist. Wir kennen das, wir kennen
Infrastruktur. Weil wir Lehrer sind und weil wir von nichts anderes eine Ahnung haben.
Ja, natürlich. Irgendjemand hat es halt entschieden und das wird halt so hingeschmissen. Ist auch okay. Aber ich hätte halt am liebsten mal gefragt, ey, warum nehmen wir keine Chromebooks? Da gibt es eine Tastatur dabei, da hast du ein richtiges Laptop. Weil die brauchen ja auch in Zukunft Laptops in allem drum dran. Wir haben da auch die ganze Infrastruktur. Die haben ja auch Schulsoftware da drauf, ja, wo dann Lehrer Schüler unterrichten können. Das gibt's ja alles bei Chromebooks. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja in den Staaten oder auch in anderen europäischen Ländern sind Chromebooks weit verbreitet in der Schule. Zumal die halt auch die Hälfte kosten. Was hast du bezahlt für deinen Chromebook?
Okay, jetzt
im Sale. Ja, normal kostet 2,49, ne? Der Stift kostet 50 €.
Nee, normal kostet, also Liste 3,29, aber ich habe heute gesehen, du kriegst das immer für 2,59
irgendwie. So, 2,59, da kommt immer ein Fuffi für den Stift dabei, bist du bei 300.
Nee, ich habe jetzt einen Lenovo-Stift, da kannst du zwar nicht für einen Stift
ja, rechnen. So, wir zahlen jetzt für ein iPad Modell 8, 32 GB, mit dem Case, mit dem AppleCare, zahlen wir 600. Ne, also dann weiß ich schon, wo die Reise hingeht und das hätte man dann vielleicht ein bisschen günstiger haben können. Aber egal, ist entschieden, wir werden es auf jeden Fall machen, weil ich will endlich, dass mein Sohn diese super schweren Rucksack los wird für die Schule, weil der Junge muss 14 Kilo, auf dem,
geschadet, ne?
14 Kilo auf dem Rücken tragen.
Peter, ich habe damals Steine mit in die Schule genommen.
Ja, natürlich, aber das muss halt einfach nicht sein, weil die ganzen Bücher gibt es digital. Ne, und dann,
hör auf mit diesem scheiß Digitalkram.
Ja, wir Deutschen können alles, aber nicht digital.
Wir sind so lächerlich, das ist so geil.
Es wird ja das aber geil mit der elektronischen Krankenakte, ne? Oder mit dem elektronischen Ausweis. Ich habe letztens bei euch in Hamburg, habe ich auf der Stadt was beantragt, mit dem E-Ausweis. Die erste Kommune, wo das wirklich funktioniert. Ich bin mit meinem Ausweis ran, habe das dann gescannt hier und habe dann über die App, konnte ich dann meine ganzen Urkunden bestellen, was ich brauchte. Das ging super schnell. So, dann gehe ich hier bei uns auf die Stadt nach Alzenau, die können mit überhaupt nichts anfangen. Ja? Und jetzt noch dann das Ganze erweitern mit, wo dann der Führerschein digitalisiert wird und der Impfausweis digitalisiert wird und später auch die Krankenakte digitalisiert wird. Leute, wir kriegen das mit dem Impfnet gebacken und mit dem QR-Code kriegen wir auch nicht gebacken. Dann kriegen wir ja die digitale Krankenakte schon gar nicht gebacken. Das wird.
Also wenn ich mir jetzt irgendwie tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer das getwittert hat heute, hat irgendjemand den Stuttgarter Bahnhof gefilmt, wie da das Wasser irgendwie reinläuft und irgendwie nur dazu geschrieben, liebe Leute, das mit der Pandemie und dem Impfen haben wir ja schon super hinbekommen. Zum Glück haben wir kein Problem mit dem Klima. Apro, dann lass doch direkt mal über Chromebooks reden.
Ja, natürlich.
Die haben nämlich im ersten Quartal 2021 wahrscheinlich auch pandemiebedingt wieder massiv zugelegt. Für viele, die das überhaupt nicht kennen, ein Chromebook ist ein Laptop, der, also Chrome OS ist ein Betriebssystem von Google. Das ist eigentlich, am Anfang war das nur der Browser. So, du hast dir einen Laptop gekauft, wo nur der Browser drin war. Das Ding musste im Internet sein, damit du damit arbeiten konntest. Sämtliche Google-Dienste haben drauf funktioniert. Und die Dinger waren halt schweinegünstig. Heute gibt es die Chromebooks zwischen, wie gesagt, 250, 300 Euro und 1200, 1300 Euro. In allen Bandbreiten. Es gibt die Chromebooks von Lenovo, von HP, von Dell, von Samsung, Asus. Alle bauen die Dinger. Und die verkaufen so 12 Millionen Stück in einem Quartal.
Bam. Und warum? Weil es einfach funktioniert.
Weißt du, wie lange das dauert, bis mein Chromebook gebootet ist, also bis es hochgefahren ist?
Ja, wahrscheinlich, bevor ich eins sage, ist er fertig.
Wie ein Smartphone. Du drückst auf den Knopf, also du schaltest ja nicht aus.
Das ist zum Beispiel auch, wenn man Chrome OS zusammenfassen will, ist es eigentlich ein Smartphone in groß. Ne, weil es läuft der Play Store drauf, hast du ja gesagt, letzte Woche.
Ja, viele Apps.
Also wenn du gerade bei Google unterwegs, wenn du, wie ich, googlisiert bist, also ich habe ja alles bei Google, dann ist das Chromebook eigentlich das perfekte OS. Ja. Weil du startest dein Chromebook und du hast alle Google-Dienste direkt da, also auch die Einrichtung von Chrome OS geht super schnell. Ich habe mir letztens nach deiner Anleitung mir diesen Stick erstellt und habe meinen Laptop mal darüber gestartet, über das Chrome OS. Das ist schon extrem schnell. Also wenn du dann mal Windows dagegen startest, das ist ja eine schwerfällige Kuh, ne? Dann kommt dann so ein Schlitten um die Ecke. Also ist schon ziemlich geil. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, das muss man schon mal zugeben. Mein Vater ist zum Beispiel überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Ihm hat zum Beispiel so Fotobearbeitung gefehlt, selbst rudimentäre Fotobearbeitung. Das war alles
ohne Ende. Ohne Ende, du hast sogar Photoshop.
Ja, natürlich, aber es ist ihm alles zu kompliziert. Er kennt es halt von Windows direkt integriert eingebaut. Ne? Und das ist halt, man muss ein bisschen umdenken, auch was den ganzen Speicher und den ganzen Ordnerstrukturen, den ganzen Kram angeht, muss man ein bisschen umdenken, weil du direkt in Google Drive arbeitest. Also du kannst zwar nur lokal arbeiten, aber das ist nicht vorgesehen so wirklich. Deshalb Chromebooks haben immer sehr, sehr wenig Speicher. Also nichts von wegen Terabyte oder so ein Kram. Da hast du wirklich nur ein paar Gigabyte. Aber dafür halt im Drive hast du sehr viel Platz, wo du dann im Drive arbeitest. Aber es ist schon wirklich sauschnell. Und du hast halt die ganzen Möglichkeiten an Apps ohne diesen ganzen Ballast von Windows. Finde ich super spannend. Und vor allem, wie du schon sagst, die ganze Bandbreite von günstig bis super teuer, von einfach bis super edel, von klein, handlich, 10 Zoll bis hoch, jetzt 17 Zoll, gibt es ein Acer, das erste 17 Zoll Chromebook, also hast du ein richtig großes Display. Und
was total lustig ist, du hast im Endeffekt sogar zwei verschiedene Betriebssysteme. Also das Lenovo ist ja ein Tablet, an dem eine Tastatur angedockt wird. Wenn du das als Laptop nutzt, also so wie ich, also die Tastatur mit dran, dann hast du halt Chrome OS, was halt aussieht wie ein Desktop-Betriebssystem. Wenn du das Tablet abnimmst, also das Display abnimmst und hast halt nur das Tablet in der Hand, dann ändert sich Chrome OS in einen Tablet-Mode und dann funktioniert das genauso wie beim iPad, indem du einfach Dinge durch die Gegend schiebst, Gesten, mehrere Fenster nebeneinander, und der Vorteil ist einfach im Vergleich zu Apple und zu Windows, es ist einfach so wahnsinnig schnell.
Und was mittlerweile auch geht, das ist mir jetzt aufgefallen, wie ich jetzt das, welches Telefon war das jetzt von den vielen, die ich hier liegen habe? Eins von denen hat mir angeboten, Chrome OS, dass ich mein Smartphone mit einem Chromebook verbinde.
Habe ich ja natürlich. Mein Pixel und ist natürlich.
Genau, ja, natürlich. Mein Pixel macht es natürlich. Ich glaube, das war das Xiaomi, was mir dann angeboten hat, mich mit dem Chromebook zu verbinden. Und dann hast du diese perfekte Synchronisation, wie es auch heute zwischen iPad, iPhone und Mac hast. Also diese völlige Interaktion, das ist nicht nur Apple alleine, das machen mittlerweile halt auch andere, und Samsung ist ja da ganz, ganz vorne mit dabei, und Chrome OS holt mit Riesenschritten auf, und das ist diese komplette Interaktion, wo man unter den Geräten völlig nahtlos Dateien verschieben kann, Browserfenster verschieben kann, also das ist Wahnsinn. Diese Möglichkeit.
Du machst auf deinem Smartphone Browser auf und liest einen Artikel und stellst das, oh, der ist aber lang. Und das Chrome OS hat eine Taste, hat einen Button, da klickst du drauf und dann wird sofort das, was auf deinem Smartphone geöffnet ist, sofort auf deinem Tablet oder auf deinem Chromebook geöffnet, und dann kannst du das halt ganz entspannt irgendwie lesen. Und dann nimmst du den Stift dazu, unterstreichst irgendwas, bearbeitest das, speicherst das, und das Ding ist genauso auch auf deinem Smartphone gespeichert. Und es kostet einfach nichts. Ne? Also im Vergleich zu dem, was du für einen, ich sag jetzt mal, links von meinem, also in der Mitte steht mein Display, mein großer Bildschirm, rechts steht auf dem Ständer jetzt das Chromebook und links davon steht jetzt mein Dell. Mein Laptop, zugeklappt, Magnesiumgehäuse, ich glaube ein i5 oder ein i7 drin, höllenschnell, tolle Grafik, bla bla bla. Ja gut, aber bevor das Ding gebootet ist,
ja, das ist
da bin ich mit der Arbeit im Chromebook fertig. Ich habe übrigens den Xiaomi-Artikel zum Teil auf dem Chromebook geschrieben, zum Mi 11, weil ich einfach wissen wollte, ob das mit der Tastatur geht. Geht. Also ich schreibe da jetzt keine 3000 Worte drauf, aber so irgendwie einen Artikel korrigieren und so weiter, problemlos.
Genau, das ist es doch. Was machen die meisten Leute damit? Da wird halt mal eine E-Mail geschrieben, aber man schreibt doch kein Buch damit. Ja, da muss man immer sehen, was brauchen die Leute, und was brauchen die Leute wirklich? Weil was ich brauche, Ich habe mir auch hier einen riesen Huawei Laptop gekauft. Im Endeffekt brauche ich es nicht, weil ich ja nur Artikel schreibe. Ich brauche keine Mods Bildbearbeitung oder so ein Kram. Ich fand es halt geil. Deshalb habe ich
Ja,
das gekauft,
absolut.
aber mir wird auch hundertprozentig ein Chromebook reichen. Deshalb, ich denke mal, ich werde in Zukunft dann mal Richtung Chromebook marschieren und mal anschauen, ob das funktioniert, ob das was für mich ist. Warum nicht?
Da du ja komplett im Google-Kosmos zu Hause bist, vom Kalender, allein dieser Kalender. Und diese Kleinigkeiten. Natürlich habe ich Teams drauf installiert, logisch. Und es funktioniert einfach. Es ist total lustig, wenn du. Jetzt bin ich im Laptop-Mode. Übrigens, Italien führt nach 10 Minuten. Ach, das Tor ist zurückgenommen worden, diese blöden Videoschiris. Jetzt bin ich im Laptop-Mode. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine App aufmache, dann ist die App, so wie man es auch vom PC kennt, ist die am Klein. Das heißt, die ist dann. Es gibt logischerweise kein Hochformat bei der App. Das heißt, Instagram ist dann halt, ne, nur so hoch, wie das
Hast du halt einen
Display
breiten
auch da.
Rahmen links und rechts, ne?
Genau. Sobald du das Ding aber in Tablet-Mode nimmst und umdrehst, hast du die Apps, alle Apps, bildschirmfüllend. Ich bin noch nicht dazu gekommen, Spiele zu installieren, aber das ist das nächste. Mal Need for Speed auf so einem Tablet spielen und da dann irgendwie einen USB-Stick anschließen und dann irgendwie.
Mal blöd gefragt, kann man auch eine Maus anschließen an sowas? Ja, ne?
Ja, logisch.
Hat das ein
Klar.
USB? Auch, ne?
Ja, USB-C.
Ja, guck an. Also.
Na, übrigens, Ladekabel und Netzteil sind dabei. Grüße gehen raus an Apple. Aber das muss man jetzt auch bei den Testgeräten sagen, auch Xiaomi. Hast du den Testbericht von mir eigentlich gelesen?
Natürlich.
Ich warte ja ab, ob Xiaomi den auch liest. Vielleicht melden sie sich ja. Also ich bin tatsächlich, ich wäre beinahe, wenn Android 12 nicht so mega genial wäre, wäre ich beinahe bereit, irgendwie zu sagen, das in diesem Metallton, also in diesem dunkelgrau, fast schwarz, mega Gerät. Also
Also,
es war einer der Testberichte, die mir mit am meisten Spaß gemacht haben, wobei ich jetzt mich auch schon sehr auf das Neo freue.
genau, was mir aufgefallen ist, jetzt mit den Tipps und Tricks Artikel, du hast ja schon erwähnt, dass halt dieses Xiaomi MIUI Android 12 schon ziemlich gut imitiert. Und das ist wirklich so, es ist super interessant, was du in dem Xiaomi alles verändern kannst an der Optik. Du kannst
Hammer,
es
ne?
Du kannst die Benachrichtigungsleiste in der Optik von Android wählen oder halt in der neuen MIUI 12.5 Version, die Android 12 sehr, sehr ähnlich sieht. Ne, muss man wirklich sagen. Du kannst die Farben total anpassen und auch mit den Farbpaletten kannst du rumspielen. Du kannst es, diese komplette Statusleiste kannst du anpassen. Du kannst unten die Tasten anpassen. Also es ist irre, was du da anpassen kannst. Und du kannst, denke ich mal, ohne große Verrenkung Android 12 sehr leicht nachbauen.
Ich habe mir tatsächlich bei dem Gerät wirklich gesagt, also was kann dieses Gerät, der Xiaomi oder was kann die MIUI 12.5 von Haus aus nicht, wofür ich sowas wie
Nova Launcher. Weißt du, warum ich
den
habe den
Nova
Nova
Launcher
Launcher aus
bräuchte.
einem Grund installiert, um den einen Tipp zu schreiben, wie man den Nova Launcher als Standard einträgt. Sonst brauchst du es nicht, weil du kannst dort das Raster einstellen. Du kannst einstellen, sollen leere Felder von Apps aufgefüllt werden durch andere wieder oder willst du es frei verteilen? Willst du einen Drawer haben oder willst du keinen? Willst du Wischgesten? Willst du Tastaturbedienung haben? Willst du Bild in Bild? Also das, was der Nova Launcher kann, das macht der Standard MIUI Launcher vom Werk aus. Also das ist riesig. Ich sage ja, wird mit Abstand der längste und größte Tipps und Tricks Artikel, den ich jemals geschrieben habe, weil das so irre viel ist. Ich habe schon überlegt, Sachen wegzufallen zu lassen, die schon gar nicht mehr so spektakulär sind, die trotzdem schon selten sind, aber halt nicht spektakulär, weil ich ständig über neue Sachen finde. Super klasse.
Dann lass uns doch mal kurz über Android 12
Ja,
sprechen.
klar.
Ich habe ja die Beta 2.2 mittlerweile auf
Ah,
dem Gerät
okay.
drauf. Da ist immer noch ein kleiner Bug, also die läuft nicht perfekt. Dieser Google News Feed, der schließt sich die ganze Zeit. Es gibt übrigens einen neuen, der ist auch schon für den Pixel draußen, der sieht ein bisschen neu aus, ist ein bisschen schöner gemacht. Ja, jetzt, es wird, ich hab, wir haben, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, war ich ja schon so sehr begeistert. Es wird immer runder. Die Animationen sind unglaublich sanft und gleichmäßig. Wir reden hier von Android und ich habe das auf einem 300-Euro-Gerät auf dem Pixel 4a. Also wirklich schwache Leistung, schwacher Prozessor, wenig Arbeitsspeicher, ne? Und es ist einfach unglaublich, ja, smooth, wie man so schön sagt. Mir gefallen so Kleinigkeiten. Zum Beispiel ist, normalerweise bin ich es bei Android gewohnt, wenn ich mit meiner Kreditkarte zahlen will, drücke ich zweimal den Ein-Ausschalter und dann ist meine Kreditkarte da. Ist jetzt nicht mehr der Fall, weil jetzt ist die ist Google Pay praktisch in die Benachrichtigung gewechselt. Und dort ist dann auch in einer dieser großen Benachrichtigungsteils die Kreditkarte leicht abgebildet. Das heißt, du siehst die da sonst. Ich finde sowas toll. Das heißt, da ist ein Bild oben in, also wirklich ein JPEG oder ein Foto, oben in den Schnelleinstellungen drin. Sowas finde ich einfach toll. Und die Benachrichtigungsleiste, wie sanft die nach oben rutscht. Ich könnte das den ganzen Abend machen. Das ist so cool.
Was hast du für ein Hobby? Benachrichtigungsleiste ziehen.
Benachrichtigungsleisten hochwischen. ja, ich finde, da sind einfach ganz, ganz, ganz viele kleine Dinge dabei. Und das meiste ist eben nicht nur unter der Haube, sondern das meiste ist sichtbar. Und das ist neu. Bei Google war ja sonst immer so ein, zwei Kernfeatures, die wir so mit einbauen. Und dann haben sie uns gesagt, unter der Haube ist ganz, ganz viel passiert. Und am Ende des Tages richtig viel bemerkt hat man davon noch nicht. Hier ist das anders.
Ja, siehst du. Und also ich freue mich immer öfter und immer mehr auf Android 12. Ich hoffe ja, dass das OnePlus dann ziemlich schnell, also mein Nord 5 CE 5G, dass es dann halt schnell auf Android 12 kommt, weil leider gibt es die Beta dafür nicht. Aber ich bin super gespannt. Meine Sache liegen
halt beim Sony auch so ein bisschen, warum ich dann tatsächlich auch vom Sony so ein bisschen, ich hatte ja überlegt, das 1-2er mir zu holen. Ich habe es übrigens einem Freund empfohlen oder einem Arbeitskollegen und der hat sich das Xperia 1 Mark II gekauft und ist mega zufrieden damit. Ist die Update-Fähigkeit. Sony sind nicht die schnellsten, was Android-Updates betrifft. Leider.
Ja.
Und dieses Android 12, ich finde das mittlerweile so schön und so toll. Also für ein neues Smartphone, da ist die Kaufentscheidung, wie schnell dann wie schnell das OS geupdatet wird, gehört damit zu. Also das ist für mich mittlerweile tatsächlich ein wichtiger Kaufpunkt. Vor allen Dingen, weil ja auch die ganzen großen Hersteller mittlerweile auch dazu übergehen, ihre Update-Fähigkeit ihrer Smartphones dann deutlich länger zu bespielen.
Ja, ganz aktuell, Oppo hat diese Woche per Pressemitteilung verlauten lassen, dass alle hier in Deutschland erhältlichen Oppo-Smartphones 3 Jahre Sicherheitsupdates bekommen, was sich im ersten Moment richtig geil anhört. Es geht nur um Sicherheitsupdates. Es wird nicht von Major-Updates gesprochen. Und 3 Jahre Sicherheitsupdates machen mittlerweile eigentlich alle großen. Und Find X wird diese Sicherheitsupdates im monatlichen Rhythmus bekommen, so wie es auch Samsung macht und viele andere Hersteller machen. Die Reno und die A-Serie bekommen dieses Update alle 3 Monate Sicherheitsupdates. Das wird extra hervorgehoben. Man muss aber dazu wissen, dass Android eigentlich die Hersteller dazu verdonnert, vierteljährlich Sicherheitsupdates nachzuschieben. Leider halten sich alle dran, aber Oppo hat jetzt da versprochen, wir machen jetzt alle Quartal gibt's Sicherheitsupdates 3 Jahre lang und für die Find X-Serie, weil ich habe ja das Find X3 Neo gerade hier liegen zum Test, die bekommen monatliche Sicherheitsupdates und das auch 3 Jahre lang. Aber halt eben kein Wort über Major Updates.
Ja,
ist ein schöner Trend. Es freut uns alle, wenn die Geräte lange wenigstens Sicherheitsupdates bekommen, weil ich finde, das ist ja gerade das Wichtige. Wenn dann irgendwelche Lücken entdeckt werden, die musst du fixen. Ob der jetzt bei einem Major-Update jetzt die Taskleiste im Bund ist und die Buttons größer sind und kleiner und der Power-Button jetzt rot statt grün, das ist doch völlig Wumpe. Hauptsache, mein Gerät ist einfach sicher, weil es wird immer mehr unseres Lebens wird im Smartphone gespeichert. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass irgendwann mal, jetzt neben dem Impfzertifikat, wird der Führerschein digital gespeichert. Irgendwann mal werden unsere Autoschlüssel digital gespeichert. Irgendwann mal sämtliche Ausweise, die du mit dir rumträgst, werden digital gespeichert. Das heißt, das Smartphone wird unser Leben sein. Das muss sicher sein, das will ich auch wissen. Ja, weil dann können wir uns wirklich dann über Datenschutz unterhalten. Im Moment ist Datenschutz eigentlich mehr so ein Wunschdenken, ne? Aber dann verlange ich wirklich, wenn ich da mein ganzes Leben drin habe, dann muss es sicher sein. Und wenn dann die Hersteller sagen, 3 Jahre Sicherheitsupdates, okay, ist schön, aber wie viele Menschen nutzen ihre Smartphones wesentlich länger? 4, 5, 6 Jahre. Ich habe sogar von meiner Frau, der Bruder, der hat damals mein Oh, jetzt muss ich lügen. War das das OnePlus 3? Ich glaube, das 3er OnePlus hat er mir abgekauft. Das benutzt er heute noch.
Wir sind beim 9er mittlerweile.
Wir sind beim 9er. Updates interessierten null. Ne? Also wirklich null. Und wenn du ihm jetzt kommst hier, ey, dein Telefon kriegt 3 Jahre Updates. Ja, sein Telefon ist halt schon 6 Jahre alt. Ne? Da bist du schon raus aus dem Game. Also bitte, liebe Hersteller, immer öfter und viel länger Sicherheitsupdates, das nutzt uns wirklich. Major-Updates brauchen wir nicht. Das ist natürlich nice to have. Ich freue mich auch, wenn mein Gerät 3 große Major-Updates bekommt, also 3 Jahre lang, freue ich mich drüber. Aber wichtig sind wirklich dann diese Sicherheitsupdates. Die brauchen wir am besten, wie bei Chrome OS, 8 Jahre mindestens.
Wer bietet mehr? Ja, und das, wenn das möglich ist, also es ist, ne, wenn das bei einem, ich sag mal, 250, 300 € Tablet, Chromebook, whatever, möglich ist, dann wird das auch bei Smartphones möglich sein.
Ganz genau, das denke ich mir auch, weil die Architektur ist irgendwo dieselbe.
Ja, genau, da hast du absolut recht. Und so soll das dann auch sein. Wollen wir noch mal kurz über dein Foto sprechen, Peter?
Ja, mal ganz kurz. Es gibt auch noch eine Neuheit bezüglich Prozessoren. Nö. Snapdragon 888 Plus ist vorgestellt worden. Wir haben noch gar nicht so lange her, wurde der 888 vorgestellt. Jetzt ist schon der Nachfolger da, der 888 Plus. Wer jetzt denkt, hier Riesensprünge, ne? Ich glaube, die Sprünge werden jetzt immer kleiner, wie wir es auch bei den PC-Prozessoren mitgekriegt haben. Am Anfang Riesensprünge, jetzt immer kleiner. Das Einzigste, der Takt wird von 2,84 auf 2,95 GHz gesteigert, also 4% mehr. Wir haben jetzt eine andere Künstliche Intelligenz-Engine, die 6. Generation. Die bietet 20% mehr Leistung. Das werden wir im Alltag erstmal so nicht merken. Also die Geräte, die 1. Generation, Xiaomi wieder ganz vorne mit dabei, ab Herbst im Handel. Kann man sich also sparen, brauchen wir nicht, weil ich denke mal, 99,9% der Apps brauchen nicht mal ein 888, weil, wie gesagt, wir haben immer mehr Mittelklasse-Prozessoren, diese Snapdragon 6er Serie, 7er Serie, die vollkommen ausreicht. Mein OnePlus Nord, das CE5G, das hat so einen kleinen Mittelklasse-Prozessor, läuft, funktioniert, klar, hängt, ne? Kennen wir ja auch wieder Sony, das hängt ab und zu mal so die Gedenksekunde, diese übliche, aber mehr brauche ich nicht, ne? Also von dem her, genau, Fotovergleich. Ich habe heute am Freitag einen Artikel veröffentlicht, in dem ich einfach aus der Not geboren, weil ich nicht wusste, über was ich schreiben sollte. Da habe ich dann meine 4 Telefone hier liegen gehabt, die ich gerade so hier habe. Das Mi 11, das Oppo Find X3 Neo, das OnePlus Nord CE5G und das iPhone 11, was ich so besitze. Wieso machen wir eigentlich mal einen Fotovergleich? Also, was habe ich gemacht? Ich habe an 4 bestimmten Zeiten verschiedenen Orten mit allen 4 Telefonen zum exakt gleichen Zeitpunkt exakt das gleiche Motiv fotografiert mit dem Automatikmodus. Einziges Unterschied, das Nachtfoto habe ich dann mit dem Nachtmodus erstellt, aber sonst völlig unbearbeitet und dann einen Ausschnitt genommen, dass man einigermaßen was sieht und dann ineinander gestellt. So, und jetzt du. Verlinke ich natürlich den Artikel.
Ich bin relativ begeistert von den Bildern, die das OnePlus macht.
Ja.
Finde ich sehr gut. Und ich bin schockiert, wie schlecht die Bilder vom iPhone sind.
Und genau das sehe ich nämlich anders. Das iPhone hat immer das dem Original getreueste Foto gemacht.
Ja, will ich ja nicht.
Genau, das ist nämlich, wenn man die Bilder, ich habe das auch Arbeitskollegen gezeigt, also die Bilder ohne... Ich habe jetzt nur die Fotos gezeigt und habe denen gesagt, welche Bilder gefallen euch am besten. Da hat bei meinem Arbeitskollegen das iPhone ganz weit vorne gelegen, gefolgt vom OnePlus.
Ja, du fragst aber Menschen, die einen selben Mindset haben
wie du. Die haben gar kein Mindset, weil es sie einfach nicht interessiert. Die gucken einfach aufs Bild, ja, gefällt mir nicht. Zum Beispiel, was aufgefallen ist beim Oppo Find X3 Neo, haben sie alle gesagt, das hat einen sehr starken Blaustich und es wirkt insgesamt recht blass. Auch bei Mi 11, haben sie gesagt, wirkt alles so ein bisschen blass, auch wenn es der Realität sehr, sehr nahe kommt, wirkt das Ganze doch sehr blass und auch sehr erhellt. Und
das erste Bild ist vom iPhone, oder?
Genau, jetzt nicht. Die Auflösung, welches Bild, also ich habe es von 1 bis 4 durchbenannt alle, es sind immer Bild 1 ist Smartphone 1, Bild 2 ist Smartphone 2. Und
nimm das letzte Foto, das ist einfach, das zeigt
das Nachtfoto.
Perfekt. Genau, das zeigt perfekt die Schwäche des iPhones.
Das war um 22.30 Uhr.
Abgefahren, ernsthaft?
Ja.
Bei uns ist es dann taghell. Also
genau.
Ich find das total, also ist es halt skurril, was so 500, 600 Kilometer dann ausmachen. Ne?
Das ist bei uns wirklich 22.30 Uhr in der Nacht. Mhm. Und das iPhone hat vom Himmel her und von der Beleuchtung her am besten abgeliefert, am natürlichsten.
Ja. Stopp, eben nicht am besten. Es ist das mit weitem Abstand schlechteste Foto.
Ja, aber es ist am natürlichsten.
Aber das will doch keiner.
Ja, natürlich. Und das ist ja das Interessante. Wenn du die Leute fragst, alle finden die Bilder vom OnePlus richtig geil, weil die halt so krass bunte Farben haben.
Die sind auch nicht bunt. Das ist falsch erklärt.
Nein, aber das sagen die Leute. Sie sagen einfach bunt.
Aber sie sagen bunt, aber sie wissen es dann nicht
besser. Ja, genau, weil es ist einfach nicht interessiert.
Was heißt, weil es sie nicht interessiert? Du fragst die falschen Leute, erkläre ich dir gleich. Zum Beispiel das Nachtfoto bei Bild Nummer 2. Bild Nummer 3 ist zu krass.
Ja.
Bild Nummer 2 und Bild Nummer 4. Die machen genau das, was gewünscht ist von dem Automatikmodus.
Ja.
Das machen sie richtig. Stell dir vor, einfaches Beispiel. Du sagst, 99% interessiert das nicht. Das ist falsch. Es interessiert Millionen und aber von Millionen Menschen.
Eben nicht.
Augenblick, ganz kurz, Peter, lass mich kurz ausreden. Es interessiert Millionen und aber von Millionen Menschen. Es interessiert dich nicht. Stell dir vor, du hast dir einen neuen Hund gekauft. Du hast einen Welpen. Und deine Frau geht das erste Mal mit dem Hund Gassi auf der anderen Straßenseite und du willst unbedingt ein Foto davon machen. Soll das Setting des Fotos Bild 1 oder Bild 4 sein?
Ich will es realistisch haben.
Nee, und ich würde den Hund gerne sehen wollen, weil auf 1 würdest du den Hund nicht sehen. Du hast Kinder. Weißt du, wie viele Fotos ich irgendwie in einer Woche, jetzt sagt man, die guckt man sich ja nie wieder an. Doch, jeder macht irgendwie, die Leute verkaufen Millionen und aber von Millionen Fotos, Fotobilder, Fotobücher. Weißt du, wie viele Fotos meine Frau mit ihrem iPhone gemacht hat und wie viele Fotos sie davon nutzen kann? Das ist das Problem, was Bild 1 perfekt zeigt. Ja, es zeigt wahrscheinlich, genauso sieht es wahrscheinlich aus. Und das zeigt das Setting genau. Das will ich aber vom Automatikmodus nicht. Ich möchte, dass die Kamera erkennt, was ist gerade los und was ist wichtig auf dem Bild. Und das ist bei Apple ja noch nie da gewesen. Sondern die sagen einfach, so, der Himmel ist dunkel. Das spannend ist zum Beispiel, wie unterschiedlich die 4 Kameras das erleuchtete Fenster interpretieren. Mhm. Zum Beispiel das iPhone ist relativ gedämpft.
Genau.
Bild 2 ist ein bisschen heller. Bild 4 geht sogar, finde ich, eher ins Gelbliche rein. Was dann aber wieder skurril ist, weil die Tür nicht dazu passt. Also wenn ich dann die Farben änder, müssen ja die anderen auch dazu passen. Also Bild 4 finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Bild 3... Also wie gesagt, auch dort ist Bild 2 wirklich gut. Wenn dort mein Kind auf der anderen Straßenseite gehen würde und ich würde ein Foto machen, dann möchte ich das ja sehen. Demzufolge...
Aber jetzt widerspricht zu dir.
Nee.
Du hast mal gesagt, wenn ich mein Bild in der Nacht machen will, dann will ich einen schwarzen Himmel haben. Weil dann will ich gerade das Bild in der Nacht haben.
Stopp, wenn ich das so haben will.
Ja. Aber das kannst du ja nur entscheiden, wenn du in den Pro-Modus gehst, aber dem nutzt dann so wenige. Aber es ist interessant. Ich habe mal die Leute gefragt, um wie viel Uhr, glaubt ihr, habe ich diese Fotos aufgenommen? Jeder hat gesagt, beim iPhone, das hast du nachts gemacht. Das haben sie sofort. Aber alle anderen sagen, ja, zum Beispiel Bild 3, das hast du am späten Mittag gemacht oder am frühen Abend. Dann sage ich, nee, das war exakt die gleiche Zeit, 22:30 in der Nacht. So, what? Das ist ja taghell. Ja, genau, das ist eben das Problem. Es ist schon interessant, wie die Kameras, das sind alles hervorragende Kameras. Wenn du nur dieses eine Bild von diesem einen Telefon siehst, beste Beispiel, ich habe letzte Woche von meiner Mutter gesprochen, ja, der ich die Bilder von der Toskana gezeigt habe, die wir mit dem iPhone gemacht haben und mit OnePlus Nord. Sie sieht da keine Unterschiede drin. Natürlich siehst du die. Ganz krass sogar, wenn man es weiß. Aber für sie sehen alle Bilder toll aus. Wenn ich jetzt Bilder vom Xiaomi Mi 11 gebe, ein Album voll, ne, auf meinem iPad und blätterst du durch, sagst du, boah, das sind tolle Bilder. Kriegst du dann die Bilder vom OnePlus dazu gezeigt, parallel, oder vom iPhone oder vom Oppo, in direkter Folge, dann siehst du natürlich Unterschiede, aber wenn du nur dieses eine Bild hast, dann sagst du bei allen, boah, toll. Das ist halt das Interessante dabei. Das war auch der Grund, warum ich mal diesen Vergleich machen wollte.
Also ich finde es halt, wie gesagt, das gilt bei allen Fotos von Foto 1. Ich möchte jetzt nicht verraten, was Foto 1 ist, aber es gilt bei allen Fotos. Es ist einfach, wir brauchen nicht über die Qualität der Fotos reden. Das sind alles super. Gute Fotos, das hast du genau richtig gesagt. Die machen alle gute Fotos. Aber es ist einfach bei Bild 1... Man darf bei den anderen Bildern zwei Sachen nicht vergessen. Die erste Sache, denk mal 30 Jahre zurück, 40 Jahre zurück. Kodak oder Fuji?
War mir damals egal, könnte ich jetzt nichts sagen, aber ich denke mal von Namen her Kodak.
Ja, das stimmt. Weißt du aber auch warum?
Das waren offenbar Weil Unternehmen. Kodak,
nee. Ja, daran, das hat tatsächlich ein Stück weit damit zu tun. Fuji hat die Hauttöne anders behandelt. Google hat auf der letzten Google I.O. einen Punkt aufgebracht, der für für Milliarden Menschen auf der Welt unglaublich wichtig ist, für uns nicht. Und zwar, dass Google gesagt hat, mit der neuen KI in unseren Kameras sind wir in der Lage, dunkle Hauttöne endlich naturgetreu wiederzugeben. Und ich habe mir danach ein Video angeguckt von MKHDB, der genau das erzählte, der einfach sagte, ich teste seit 20 Jahren Smartphones, ich bin schwarz, ich kann hier 20 Fotos von 20 High-End-Smartphones zeigen und keins davon ist in der Lage, meinen Hautton so darzustellen, wie der nun einmal aussieht oder so, wie ich aussehe. Ich sehe auf allen Fotos von allen Herstellern unterschiedlich aus, weil die einfach meinen Hautton nicht hinbekommen. Deshalb Fuji oder Kodak. Die Leute hier in Deutschland haben früher einfach Kodak-Filme gekauft, weil Kodak besser für unseren hellen Hautton geeignet war. Fuji kommt aus dem asiatischen Raum, war besser, deshalb sind die Farben auch anders. Und so ähnlich ist das wie beim iPhone. Als wenn du da wirklich so einen alten Film reinlegst und abdrückst. Du siehst zum Beispiel in dem zweiten Bild, in dem Wohnzimmer,
ja.
Ne, die Farbneutralität beim, ich sag jetzt nicht die Nummer, aber die Farbneutralität beim iPhone ist wirklich richtig. Die ist gut. Ich glaube, die grüne Flasche, das hast du übrigens sehr schön zusammengestellt, die grün-blaue Flasche mit dem roten Becher, die Komplementärfarben, das funktioniert alles. Wenn du dir die anderen Fotos anguckst, da hat die Kamera verstanden, was sie fotografiert. Das hat das iPhone nicht. Das ist einfach stumpf ein Foto gemacht.
Ja, genau.
Genau. Die Kamera der anderen Fotos hat aber verstanden, was sie fotografiert und hat zum Beispiel die Blume ganz anders, also ist eine Blume mit auf dem Foto, ganz anders in Licht und in Szene gesetzt, als das iPhone, das einfach nur stumpf ein Foto macht. Und dieses stumpfen Foto machen ist bei solchen Bildern vielleicht sogar gewünscht, bei solchen Nachtbildern ist es einfach nicht gewünscht.
Genau, ich denke mal, aber das ist für jede Kamera ist für sich irgendwo perfekt, in irgendeinem Bereich. Es gibt nicht die ultimative Kamera für alles. Man muss aber dazu sagen...
Doch, gibt das.
Ja.
Gibt das. Die hat nur ein Problem. Weitwinkel ist nicht ganz so geil und Zoom ist eine Katastrophe. Pixel.
Okay, Pixel 5, ja, wahrscheinlich.
Pixel 4.
Oder Pixel 4, ja, ist dieselbe Kamera.
Und Pixel 3, Pixel 2, die haben ja alle dieselbe Kamera drin und dieselbe Software. Das Ding macht... perfekte Fotos mit einer Bildneutralität wie das iPhone, mit einer Tiefe und mit einer Dynamik und Dramatik wie die anderen. Aber es wirkt halt nie übertrieben. Aber dazu kommt, der Zoom ist eine Katastrophe, der Weitwinkel ist, naja, sie hat einen, sagen wir es so. Das heißt, da kannst du wirklich nur, und die Makroaufnahmen sind, joa.
Ja. Es gibt sie.
Ja, also, aber für mich immer noch, und deshalb sage ich auch, KI schlägt am Hardware oder Software schlägt Hardware, finde ich immer noch die besten Fotos und ich habe sie fast alle ausprobiert. Und direkt danach bin ich dann schon fast bei LG, beim G4, damals mit dem Laser. Großartige Fotos, aber du musst immer drei machen beim LG. Weil es kann gut sein, dass zwei davon Mist sind. Aber eins ist dann brillant.
Okay.
Ansonsten Sony.
Okay, das nehmen wir jetzt mal so auf. Ich verlinke mal, wie gesagt, den Artikel in den Shownotes.
Abschließend noch, ich habe ja das OnePlus auch so gelobt, weil ich gesagt habe, das gefällt mir richtig gut. Hallo OnePlus, ihr habt dort das 9, ne? In Zusammenarbeit mit diesen, ihr wisst schon, schwedischen Kamerahersteller. Schickt doch mal rüber. So, es ist seit einem halben Jahr oder so auf dem Markt oder seit 3 Monaten. Die Blogger haben es alle durchgehabt, irgendwie die Testberichte sind geschrieben. Kommt, schick mal rüber.
Jetzt machen wir die richtigen Tests. Übrigens, ja. Das OnePlus Nord CE 5G hat auch ziemlich geil abgeliefert. Das muss man sagen, das ist das mit Abstand günstigste Gerät aus dem Testfeld da. Ne?
Ja.
Und okay. Spielt ganz oben mit. Das hat vielen, vielen Leuten gefallen. Und warum? Das sieht man bei dem Testfoto im Garten. Das ist übrigens die Uniklinik Frankfurt. Ein Gebäude von der Rückseite. Das hat mir ganz gut gefallen. Deshalb habe ich das fotografiert, weil da halt viele verschiedene Farben sind. Und da hat das Bild hat den, also dieses eine Bild hat den Leuten von OnePlus am allerbesten gefallen, weil die sagen, das hat richtig tolle Farben, kräftige Farben. und holt genau die Details raus, die du sehen willst. Und das ist alles diese HDR-Technik. Ne? Da hat das iPhone halt wieder so ein bisschen blass abgeliefert und alle sagen, boah, also das war ein Blassbild dagegen, ist richtig krass, weil es richtig krass liefert, aber ist halt nicht realitätsnah. Aber sieht halt geil aus. Und das ist der Trick von HDR. Ich bin ein absoluter Fan von HDR, weil es halt, HDR ist ja der Trick, du machst drei Fotos in drei verschiedenen Belichtungsstufen, legst übereinander und rechnest es aus. Und dann hast du richtig krasse Kontraste, geile Farben. Gerade wenn du so, wie zum Beispiel dein Bild von Instagram, was du heute gepostet hast, das verlinke ich auch mal, mit diesem Himmel, was du mit dem Sony Xperia gemacht hast. Allein schon diese Wolkenformation am Himmel.
Ja, die war krass.
Mega. Und sowas kriegst du halt nur mit einer einigermaßen Kamera hin. Und wenn du dann da noch HDR drin hast, dann hast du diese Unterschiede, diese krassen Farbunterschiede noch krasser. Und deshalb liebe ich HDR. Es hat nicht mehr viel mit der Realität gemein, aber diese knalligen, krassen Farben, wow.
Ist der OnePlus-Testbericht eigentlich schon online?
Der ist online, ja.
Warum hast du den dann nicht mit Smartphone-Testbericht vertaggt? Ich sehe gerade, dass unter Smartphone-Testbericht der nicht auftaucht.
Gute Frage.
muss ich
korrigieren, ja.
Ja, mach das mal bitte, damit die Leser, wenn die auf der Startseite sind, auch gleich diesen großartigen Testbericht finden.
Genau,
das machen. Und ich finde aber, dass sie beim OnePlus Nord, dass sie einfach auch tatsächlich mit allem wieder abgeliefert haben. Das Gerät sieht einfach auch wirklich, wirklich schön aus.
Das Gesamtpaket ist ein richtig tolles Gesamtpaket.
Ja. Und das kostet jetzt auch nicht die Welt, oder?
Nee, absolut nicht. Übrigens, das Artikelbild von dem Kameravergleich zeigt alle Geräte mal auf der Rückseite, weil von vorne war es langweilig, dann sahen sie alle gleich aus.
Das Sony, guck mal, das ist wieder geil. Das Sony könntest du dazulegen. Das Sony wird zu erkennen.
Ja, leider, habe ich es nicht hier.
Ne? Ja, blöd.
Wer Markus, zieh mal nach Bayern. Komm mal nach Bayern. Komm ins gelobte Land.
Ja, genau. Kurze Frage, wer hat denn das Foto gemacht?
Wie? Welches Foto? Das von dem Artikelbild?
Ja, das war mal. Lass mich raten. Das hast du mit dem iPhone deiner Frau gemacht. Ich sehe da so einen leichten Schleier drüber.
Nee, das ist mit meinem iPhone gemacht, weil ihr ist das Rote.
Ach so. Ich dachte, Peter, du bist der mit dem roten iPhone.
Nee, ich habe meins im Carbon-Case. Nur bis ich das Carbon-Case abgefummelt habe, sind die nächsten drei Generationen iPhones da. Deshalb habe ich gesagt, komm Schatz, gib mir mal dein Telefon.
Was für ein unglaubliches Tor. Unglaublich. Ja, 2-0. Übrigens, darüber macht man sich ja gar keine Gedanken, auf was für scheiß Displays wir früher gucken mussten. Ne? So ein IPS-Display.
Auch das geht. Es gibt heute immer noch genug Smartphones mit IPS-Displays. Ich habe heute übrigens, wir waren heute auf der Zeil, ne? Frankfurt Einkaufsstraße, wir waren heute zum ersten Mal seit Corona mal wirklich auf der Zeil wieder so richtig shoppen. Da hat neben mir ein junges Mädchen gestanden, 16, 17 Jahre alt, mit dem iPhone. Ich tippe, was man so noch erkennen konnte, war es wohl ein iPhone 10, also ein X. Sowas von zerstört. Also da war die Spider-App war ja noch, gelinde gesagt, das Beste daran. Aber da sind Teile vom Display rausgebrochen. Sie konnte die Frontkamera nicht benutzen, weil sie hat dann laut telefoniert, hat gesagt, ich kann die Frontkamera umschalten, die ist mir rausgefallen. Also, von wegen Displays. IPS-Displays, es gibt genug Leute da draußen, die noch mit IPS-Display rumlaufen und die sind nicht schlecht. Ja, das ist genau dasselbe mit den Prozessoren, haben wir vor kurzem drüber gesprochen. Wenn du
ich habe hier ein 300-Euro Chromebook irgendwie und das Display ist einfach ein Kracher.
Ja, natürlich.
Für ein 300-Euro-Gerät so.
Ja, und das, wenn du ein IPS-Display hast, du siehst da genauso gut drauf wie auf einem AMOLED-Display. Ja, AMOLED ist ein bisschen bunter, ein bisschen akkusparender, aber beschissener in der Sonne, weil geh mal mit dem AMOLED-Display richtig in die Sonne rein und mach das mit dem IPS.
Ich arbeite mit meinem Chromebook ja sehr häufig draußen.
Ja, beim IPS siehst du was, bei AMOLED wird es ein bisschen problematisch. Deshalb haben auch viele Smartwatches, gute Smartwatches, keine AMOLED-Displays. Ich rede jetzt von guten, Garmin und wie sie alle heißen, die teuren, haben keine AMOLED-Displays. Warum?
11 Meter, was pfeift der da für ein 11 Meter? Der ist doch bezahlt von den...
So. Nein, aber wirklich so, das hat seinen Grund, weil AMOLED in der Helligkeit echt Probleme hat. Das habe ich auch bei der Huawei Watch übrigens.
Gerade mal, was meine Garmin-Uhr für ein Display hat.
Ja, da ist kein AMOLED-Display drin.
Nein, natürlich nicht.
Ja, und auch der Xiaomi Mi 11 wieder, Tipps und Tricks, das hat ein AMOLED-Display. Und was hat es? Es hat einen extra Sonnenlichtmodus. Das erkennt nämlich, wenn es da draußen hell wird. Und was macht es? Es erhöht die Helligkeit nur mal um 20%, also von 100 auf 120%. Weil sie genau wissen, dass es Probleme gibt. Und das merkst du auch richtig, richtig krass in der Sonne.
Wie gesagt, ich habe das Gerät ja getestet.
Ja.
Es ist, das ist tatsächlich Ein fantastisches Smartphone. Und wenn Xiaomi das Ding in Mineralgrau irgendwo rumliegen hat und mir braucht, her damit.
So. Genau. Ja, Stunde 20 für Quatsch, ne?
Absolut.
Würde sagen, machen wir Schluss für heute.
Machen wir Schluss für heute. Ich will den Elfmeter der Belgier noch sehen.
Genau, die Gewerkschaft ruft. Überstunden. Ja. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, was auch immer, wenn ihr euch beteiligen wollt, Kommentare habt oder weiter, schickt sie an podcast@mobitest.de. Dann werden wir uns dem widmen. Wir wollen euch mehr einbinden in den Podcast. Es gibt nächste Woche auch was zu gewinnen wieder. Ich habe hier noch ein bisschen was rumliegen. Und das geht dann nächste Woche raus. Deshalb hört rein oder parallel lest den Blog. Da ist es nämlich auch zu gewinnen. Man muss ja nicht mehr Podcast hören. Es können auch die Leser gewinnen. Genau, das machen wir dann nächste Woche wieder.
Guti, auch von mir entspannt euch eine schöne Woche. Ich glaube, ich habe noch 3 Wochen, bis ich meinen Urlaub habe. Juhu. Entspannt euch, genießt das Wetter und nochmal vielen, vielen Dank an Viktor.
Genau, danke Viktor.
Hab mich wirklich gefreut und ja, bis die Tage.
Macht's gut. Tschüss.